Sache. Republikaner haben im Moment, weil die demokratischen Institutionen in den USA so stark Minderheiten bevorteilen, haben Republikaner quasi einen automatischen Vorteil. Das heißt, es ist jetzt was möglich in den USA, was eigentlich in der Demokratie nicht möglich sein sollte, nämlich, dass man, obwohl man nur eine Minderheit der Stimmen der Bevölkerung hinter sich hat, an der Macht bleiben kann.
17 Ziele, der Podcast.
Schönen guten Tag, ihr Lieben. Willkommen zu einer neuen Folge des 17 Ziele Podcasts. Hier reden wir über die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen, die Sustainable Development Goals, kurz SDGs. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier im Podcast schon mal erzählt habe, aber wir waren neulich mal auf einer Party, da meinte jemand, warum machst du einen Podcast über Geschlechtskrankheiten? Nein, Leute, das sind die STIs.
Nah dran,
aber wir reden von den SDGs. Und das sind Ziele, auf die sich so nahezu alle Länder der Welt eigentlich geeinigt haben, wie man in Zukunft die großen Probleme lösen kann und was man eben tun kann, um zum Beispiel den Artenschutz zu erhalten, für mehr Gerechtigkeit zu sorgen oder ein Thema, über das wir heute reden, starke Institutionen zu fördern, die das demokratische Miteinander auch sichern können. Wenn ihr so ein bisschen zuhört und euch wundert, warum hier so laut ist, wir sind auf der Republika zu Gast, auf der Republika 24. In Berlin sitzen wir in einer wunderschönen kleinen, ich beschreibe euch das mal, Podcastbude. Es hat gefühlt 83 Grad hier drin, aber wir sind guter Dinge. Und ich würde sagen, wir steigen direkt mit unserer kurzen Schnellfragerunde rein an meinen Gast. Was sind die 17 Ziele für dich?
Vermutlich recht unbekannt in der allgemeinen Bevölkerung, würde ich sagen. Und klingt erstmal ziemlich abstrakt.
Was machst du den ganzen Tag?
Schreiben. Und mich wundern.
Das ist sehr schön. Was beschäftigt dich gerade?
Vor allem die New Apostolic Reformation.
Die was?
Die neue apostolische Reformation. Das ist eine charismatische Unterströmung der religiösen Rechten, die besonders gerade jetzt in den Schlagzeilen sein sollte, weil eines der Symbole, die sie vertritt, Schlagzeilen gemacht hat, weil einer der obersten Richter am obersten Gerichtshof eine entsprechende Flagge über seinem Beachhaus hat fliegen lassen.
Und damit herzlich willkommen zu unserer Nerd-Talk-Ausgabe vom 17 Ziele Podcast. Mir gegenüber sitzt Annika Brockschmidt. Du bist Journalistin, du bist Autorin, du schreibst für die Zeit, für den Tagesspiegel, für viele Medien, bist aber Buchautorin. Dein erstes Buch war auch gleich ein Bestseller, Amerikas Gotteskrieger. Da hast du dich so mit der nationalkonservativen religiösen Rechten in den USA beschäftigt. Dein aktuelles Buch sind die Brandstifter, wie Extremisten die republikanische Partei übernehmen. Und ja, wir werden heute ein bisschen in amerikanische Politik eintauchen. Aber, und das verspreche ich euch, ich bin mir sicher, Annika wird für uns auch immer den Bogen schlagen hin zu unseren Institutionen hier in Europa. Weil wir ja, glaube ich, Annika, und das kann man schon sagen, in der Vergangenheit, wenn wir eins gesehen haben, was in den USA passiert, passiert auch irgendwann bei uns.
Ja, oder kommt zumindest so im Echo mit ein bisschen Zeitverzögerung irgendwann hier an. Also ich bin immer kein Freund von so einem 1-zu-1-Vergleich, aber ich glaube, es gibt schon, was die aktuellen Entwicklungen angeht, einiges, wo man sagen kann, da lässt sich doch der Bogen nach Europa wieder spannen.
Let's set a common ground hier erstmal. Sind die klassischen Institutionen, die so einen demokratischen Staat ausmachen, werden die angegriffen aktuell? Stehen die unter Beschuss?
Ja.
Haben wir das schon mal geklärt. Das ist auch sehr wichtig. Woran machst du das fest?
Jetzt in Bezug auf die USA?
Fangen wir nochmal bei den USA an und dann arbeiten wir uns langsam vorwärts.
Da hängt es dann natürlich auch so ein bisschen davon ab, habe ich auch eben schon gefragt, was du mit Institutionen meinst. Also wenn wir jetzt klassische Institutionen des politischen Systems meinen, dann kann man in Bezug auf die USA sagen, dass dadurch, dass aufgrund der Entwicklung des letzten Jahrhunderts die stark antimajoritär aufgelegten politischen Institutionen wie der Senat, das Wahlkollegium, das Electoral College, aber auch der oberste Gerichtshof, um nur einige zu nennen, des politischen Systems in den USA, dass diese Institutionen anstatt wie noch vor 100, 120 Jahren beide Parteien dieses Zwei-Parteien-Systems gleichmäßig zu bevorteilen in der jeweiligen Minderheit, dass diese Bevorteilung aufgrund dieser unterschiedlichen Entwicklungen, keine Sorge, gehe ich jetzt nicht näher drauf ein, sich ausschließlich auf die Partei der Republikaner konzentriert. Das heißt, Republikaner haben im Moment, weil die demokratischen Institutionen in den USA so stark Minderheiten bevorteilen, haben Republikaner quasi einen automatischen Vorteil. Das heißt, es ist jetzt was möglich in den USA, was eigentlich in der Demokratie nicht möglich sein sollte, nämlich, dass man, obwohl man nur eine Minderheit der Stimmen der Bevölkerung hinter sich hat, an der Macht bleiben kann.
Ordnen wir das vielleicht nochmal kurz ein für diejenigen, die jetzt mit dem amerikanischen System nicht ganz so vertraut sind. Zwei-Parteien-System, du hast die Republikaner, da würde man sagen, das ist irgendwo Was wäre da so der Vergleich in Deutschland? Rechts von der CSU? Oder wo wären wir denn da?
Das ist eine meiner Lieblingsfragen, weil tatsächlich, glaube ich, ist so diese klassische Unterscheidung, die, glaube ich, recht verbreitet ist, so, naja, die Republikaner sind die Rechten, die Demokraten sind die Linken, ist halt irreführend. Bei den Demokraten findet man alles, würde ich sagen, von CDU, CSU bis zur Linkspartei. Was auch erklärt, warum diese Partei so wahnsinnig schwerfällig ist und sich ewig braucht, bis sie sich auf was einigt. Und Republikaner sind quasi alles rechts davon und mittlerweile mehrheitlich nicht mehr im, ja, demokratischen, mit kleinem D jetzt, Spektrum anzuordnen, weil sie sich sowohl was ihre Wahlstrategie angeht, als auch was ihr parteipolitisches Programm angeht, in den letzten Jahren immer mehr offen letztlich dazu bekannt haben, dass sie versuchen, wenn sie irgendwo an die Macht kommen, diese Macht zu sichern, zum Beispiel indem sie die Wahlbezirksgrenzen so ziehen, dass sie keine Mehrheit der Stimmen mehr brauchen, um aber aufgrund der Sitzverteilung weiterhin an der Macht zu bleiben. Das ist jetzt am Beispiel der Landesparlamente. Und gleichzeitig haben Republikaner vor allem Mehrheiten in kleineren bzw. dünn besiedelten Staaten. Die sind im Senat beispielsweise allein deshalb bevorteilt, weil es gibt 100 Senatoren, 2 für jeden Staat, unabhängig davon, wie viele Leute in diesem Staat wohnen. Das heißt, wenn man sich nur die Senatssitzverteilung ansieht, dann sind wir so in etwa bei 50-50, plus minus eins. Aber die Demokraten vertreten 40 Millionen mehr Amerikanerinnen und Amerikaner als die Republikaner. Und das ist eine Entwicklung, die sich, sollte das so weitergehen, also vor allem in Bezug darauf, dass es eine Landflucht gibt, dass die Leute also immer mehr in urbane Ballungszentren ziehen. Und wenn sich diese Struktur, wenn die nicht geändert wird oder wenn sie nicht angepasst wird, dann wird diese Schere immer weiter auseinandergehen. Das heißt, letztlich bedeutet das für die Republikanische Partei, dass das nicht passiert, was normalerweise in einer Demokratie dafür sorgt, dass eine Partei, wenn wir uns in einem Zwei-Parteien-System befinden, wenn sie Positionen vertritt, die als zu extrem empfunden werden, sie eine Wahl verliert und sie nicht permanent in der Opposition bleiben will, dann muss sie ihre Position moderieren, um wieder eine Chance darauf zu haben, die Mehrheit der Bevölkerung von sich zu überzeugen. Bei den Republikanern fehlt aber dieser Anreiz, weil sie nach aktuellem Stand weiterhin an der Macht sein können, ohne dass sie eine Mehrheit hinter sich haben. Das ist so dieses Paradoxon, was, glaube ich, schwer ist zu verstehen, wenn man sich die Umfragewerte oder so anschaut, die ja im Moment Trump deutlich vorne sehen und dann oft die Frage kommt, ja, aber ich kann das gar nicht verstehen oder warum ist denn das möglich und machen denn Amerikaner nichts dagegen? Doch, es gibt schon lokales Engagement auch gegen diese Tendenzen. Das Problem ist eben nur, dass wenn man sich mit strukturellen Ungleichheiten konfrontiert sieht, dass es dann eben nur eine begrenzte Menge gibt, wo letztlich soziales Engagement was ausmacht. Das war auch die Message, die beispielsweise letztes Jahr in Georgia lokale Aktivistinnen und Aktivisten an die Biden-Regierung gesendet haben, dass sie gesagt haben, man kann beispielsweise Wählerunterdrückung durch eine Verschärfung des Wählergesetzes, da hilft es nur begrenzt was, wenn wir an ganz viele Türen klopfen, weil wenn die Wahllokale in bestimmten Bezirken geschlossen werden, wenn es zum Beispiel verboten wird, Leuten, die anstehen, um zu wählen, Wasser auszuschenken, dann ist das nicht unbedingt was, was man mit einer Menge von aktivierten Menschen wieder ausgleichen kann. Das heißt, da wäre es nötig, dass die Reformen tatsächlich auch von oben kommen.
Ich würde mit dir gerne mal so ein bisschen, jetzt haben wir das mal, glaube ich, so verstanden, dass in Anführungszeichen eine Minderheit, so haben ja trotzdem gute Umfragewerte, aber eine Minderheit mit extremen Positionen quasi das Land vor sich hertreiben kann, wenn man so möchte. Und ich hänge noch so ein bisschen bei dem Bild, um ehrlich zu sein, ich stelle mir gerade vor, wie Herr Söder mit Herrn Habeck und vielleicht dem Herrn Bartsch zusammen in einer Partei dann ihre Parteilinie vertreten müssen. Also insofern kann man sich das dann vielleicht mal vorstellen, wie schwierig das dann für die Gegenseite, die Demokraten ist. Du hast in deinen ganzen Recherchen einen Blick zurückgeworfen. Mhm. Und zwar weiter zurück als da, wo sich viele angefangen haben, die Augen zu reiben, als Donald Trump das erste Mal gewählt wurde, 2015. Da saßen plötzlich alle da, ja, wie konnte das denn jetzt bitte passieren? Und du sagst, nee, Leute, das hat sich schon weit vorher entwickelt. Wo ging das denn los?
Also ich glaube, um zu verstehen, wo es losging, muss man vielleicht noch als kleine Fußnote wissen, dass diese Aufteilung, über die wir gerade gesprochen haben, ne, also rechts und rechtsextrem, republikanische Partei, alles, was irgendwie, sagen wir mal, CDU, CSU und weiter links ist davon, Demokraten, diese Unterscheidung gab es, sagen wir mal, in der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts noch nicht. Das heißt, da hattest du in beiden Parteien, bei Demokraten und Republikanern, sowohl konservative als auch liberale Stimmen. und progressive Stimmen. Und das hat sich erst wirklich geändert, als die Demokraten sich begonnen haben, landesweit in den 50er Jahren Schritt für Schritt hinter die aufstrebende Bürgerrechtsbewegung zu stellen, die also für gleiche Bürgerrechte für schwarze Amerikanerinnen und Amerikaner gekämpft hat. Und das hat dazu geführt, dass im Süden des Landes, weil die Demokraten waren traditionell die Partei der Südstaaten, der Konföderation, das heißt auch der Staaten, in denen Sklaven gehalten werden durften. Und diese landesweite Unterstützung der Bürgerrechtsbewegung hat jetzt dafür gesorgt, dass es zahlreiche weiße Demokraten in den Südstaaten gab, die gesagt haben, hey, was macht ihr da? Warum unterstützt ihr jetzt die Rechte von diesen Leuten, von denen wir der Meinung sind, dass sie nicht gleiche Rechte haben dürften? Und das war der Moment, wo konservative Strategen, die sich vorher jahrzehntelang immer nicht einig waren, sollen wir eine Drittpartei gründen, sollen wir lieber versuchen, eine der beiden Parteien zu übernehmen, sich gesagt haben, okay, das ist jetzt unsere Möglichkeit, hier einen Keil in diese demokratische Koalition zu treiben, die seit den sehr beliebten Sozialreformen der 30er Jahre bestanden hatte, aus weißer Unter- und Mittelschicht, indem man jetzt gesagt hat, aha, okay, wir können jetzt hier sagen, wenn wir uns dafür entscheiden, wir übernehmen die Republikanische Partei, weil da passt uns die Wirtschaftspolitik besser, Deregulierung und so weiter. Wir sagen jetzt, guckt mal, die Demokraten haben euch verraten, ihr, die ihr traditionell Demokraten seid, ihr findet jetzt bei den Republikanern eure neue Heimat, denn wir treten ein für States' Rights, ne? Also für Rechte von Bundesstaaten, Rechte wozu? Zu diskriminieren gegen schwarze Menschen. Das heißt, letzten Endes war das die Strategie, rassistische Ressentiments zu verkaufen als so eine Art Identitätspolitik, würde man wahrscheinlich heute sagen, und dabei aber gleichzeitig den Leuten eine Wirtschaftspolitik anzudrehen, nämlich Sozialstaatskürzungen und so weiter, die ihnen eigentlich, zumindest was diese Milieus angeht, gar nichts nützte. Aber eben mit diesem rechtspopulistischen Narrativ, eure Steuergelder fließen hier in die Taschen von denen, die auf der faulen Haut liegen, kodiert als nicht weiße Menschen.
Vieles von dem, was du jetzt erzählst, würde ich sofort sagen, okay, die Strategien, die da gefahren werden, die kennen wir hier mittlerweile auch, auch in Europa, in Wahlkämpfen. Und das ist ja auch spannend. Also wenn man zum Beispiel AfD mal ein Programm nimmt von der Partei und es sich alles Punkt für Punkt durchliest, dann fragt man sich, warum werden die eigentlich von den Leuten gewählt, von denen sie gewählt werden? Weil die hätten davon gar nichts. Das Phänomen ist ja bei den Republikanern auch. Wie ging diese Strategie auf? Also warum funktioniert das?
Ich glaube, das funktioniert vor allem deswegen, weil auf den ersten Blick ist es natürlich richtig, ne? Also dass man sich wundert, wieso stimmen die Leute für eine Partei? Vor allem, weil diese Leute ja auch oft sagen, dass ihnen Wirtschaftsfragen so wichtig sind in Umfragen. Warum stimmen die dann für eine Partei, von deren Wirtschaftspolitik sie überhaupt nicht profitieren? Also staatliche Deregulierung, Kürzung von Sozialleistungen und so weiter und so fort. Und ich glaube, der Denkfehler ist quasi, die komplett zu trennen zwischen wirtschaftlichen und kulturellen oder sozialen Motivatoren. Weil ich glaube, je nachdem, aus welchem Blickwinkel man das betrachtet, ist das durchaus sehr miteinander verschränkt. Es gibt einen amerikanischen Soziologen, der dazu viel geforscht hat, der quasi sagt, es gibt verschiedene Ebenen des Ganzen. Also einerseits ist es in Bezug auf die USA jetzt der gefühlte bedrohte Status, ja? Also ich habe ein Haus in einer Vorstadt, in einer vor allem weißen Vorstadt. Jetzt ziehen da nicht weiße Menschen in diese Vorstadt ein. Das heißt, ich fühle mich in meinem mit rassistischen Ressentiments durchzogenen kulturellen Raum bedroht, aber gleichzeitig habe ich auch eine direkt empfundene, wie gesagt, US-Beispiel, materielle Folge davon, weil, und das ist durchschnittlich nach wie vor so, weil der US-Wohnungsmarkt nach wie vor auf rassistischen Grundlagen basiert, weil je mehr nicht weiße Menschen in eine Nachbarschaft ziehen, desto mehr sinken die Preise und der Wert der Häuser darin. Das heißt, du hast die Kombination aus diesen rassistischen Ressentiments, diesen kulturellen Aspekten, und das geht aber einher mit materiellen Aspekten. Das geht einher damit, dass beispielsweise dann das Gefühl entsteht, okay, wenn es jetzt um Sozialleistungen geht, der Geldpool ist begrenzt. Jetzt steht der Geldpool mehr Leuten offen. Das heißt, das Problem hier ist auch, es gibt eine materielle Seite des Ganzen, aber die wird eben nicht versucht zu lösen, indem man sagt, okay, dann müssen wir Sozialausgaben aufstocken, dann müssen wir dafür sorgen, dass nach wie vor alle gleich viel bekommen, auch wenn wir jetzt den Pool derjenigen, die was bekommen, ausgeweitet haben. Stattdessen wird aber gesagt, nein, nein, das war schon richtig so, wie wir das vorher gemacht haben. Und wir versuchen jetzt, die einzelnen Gruppen gegeneinander auszuspielen. Und das ist letzten Endes auch das, was man im europäischen Rechtspopulismus sieht, dass man möglicherweise real existierende materielle Probleme nicht zu lösen versucht, sondern dass man sie weiter existieren lassen muss, damit man was hat, was man einer Gruppe, die man als Sündenbock markiert, in die Schuhe schieben kann. Weil beim Rechtspopulismus geht es ja nicht um Problemlösung. Es geht stattdessen um die Aufrechterhaltung materieller Probleme, damit man auf eine Gruppe mit dem Finger zeigen kann und sagen kann, die sind schuld oder die haben es nicht verdient.
Was ich spannend fand bei deinem Buch auch, das ist ja gar nicht ein Phänomen, was jetzt nur quasi für die Politik oder für die politische Kommunikation von so Parteien, also Parteien sind ja auch Institutionen, Es ist nicht nur für diese politische Kommunikation, was sie nach außen geben, sondern das ist ja auch, passiert ja auch intern. Also in deinem Buch schreibst du darüber, wie diese konservative Tea Party, die republikanische Partei, also die ganz rechten Hardliner diese Partei übernommen haben, Stück für Stück. Was wir zum Beispiel, bleiben wir bei der AfD in Deutschland, da ja auch erleben. Also da hat ja auch der konservative Flügel die Partei Stück für Stück übernommen. Wir erinnern uns, als Professorenpartei angefangen und jetzt Herrn Höcke, der aus dem ganz rechten Spektrum kommt, der da jetzt quasi maßgeblich mit den Ton angibt. Wie ist das vollzogen worden? Also wie haben die das gemacht?
Also ich meine, ich würde jetzt nicht sagen, dass die AfD in ihren Anfangstagen nicht auch rechtspopulistische Züge hatte, auch wenn da das quasi Machtverhältnis noch anders war.
Ich weiß zum Beispiel, diese Doku noch nicht gesehen, wo die dann ihre AfD-Aussteiger, dann sitzt du da, hörst du einen Herrn Meuthen reden und ich sag's dir, wie es ist. Manchmal sage ich dann, naja, also damals hat er mich voll aufgeregt, aber jetzt ist so...
Na, es kommt halt immer darauf an, mit wem man jemanden vergleicht. Genau. Also auch ein Herr Meuthen weiß natürlich ganz genau, wie man die rechtspopulistische Klaviatur bespielen muss, je nachdem, wer gerade vor einem sitzt. Also das ist auch ein Merkmal von Rechtsextremismus, dass gerade jemand wie Meuthen, der ja sehr, sagen wir mal, der weiß, wie man sich salonfähig gibt und was man vor bestimmtem Publikum sagt, was man von einem anderen Publikum nicht sagt. Aber es ist natürlich schon so, dass wir als generelle Tendenz sehen, dass, also bei der AfD hatten wir eine rechtskonservative Partei, die von immer extremeren Teilen, was die Führungsriege angeht, ja, verdrängt wurde quasi. Das heißt jetzt nicht, dass sie im Anfangsstadium harmlos war, aber das zeigt, glaube ich, zumindest, dass ähnlich wie auch bei den Republikanern, ohne jetzt die zwei Parteien komplett gleichsetzen zu wollen, dass es grundsätzlich auch historisch ein Problem wird für die Demokratie, wenn konservative Kräfte sich nicht von rechtsextremen Stimmen abgrenzen, weil sie sich aus der Kooperation mit diesen Stimmen irgendeinen machtpolitischen, mobilisierungstechnischen Vorteil versprechen. Das ist zum Beispiel auch das, was wir in den USA sehen. Also da gibt es jetzt in den letzten paar Jahren gibt es neue Forschung, die zeigt, dass diese, ja, das ist ein Lieblingswort des Jahres oder Unwort des Jahres, je nach Empfinden, dass diese gefühlte Brandmauer oder die Brandmauer, von der man oft ausgegangen ist, zwischen, ja, sagen wir mal, respektablem Konservatismus und dem, was man irgendwie so, ja, das sind so die rechtsextremen Spinner, in Anführungszeichen, die man halt so mitschleppt, weil man die so ein bisschen braucht in den Vorwahlen, in den USA, dass diese Mauer, wenn sie denn je überhaupt bestanden hat, von Anfang an sehr, sehr durchlässig war. Und dass die Rolle von Menschen innerhalb der konservativen Bewegung, von Führungsfiguren wie William F. Buckley, von denen man lange ausgegangen ist, dass sie so eine Art Gatekeeper waren, also dass sie, eine der Formulierungen, die immer dann kommt, ist, oh, he kept the crazies at bay, kept the cooks at bay. Also diverse Formulierungen, so nach dem Motto, der hat das Ganze zu einem intellektuell ernstzunehmenden Unterfangen gemacht und hat so die ganz krassen Stimmen aus der Bewegung rausgeschmissen. Und das macht sich natürlich gut als PR-Erzählung. Gleichzeitig zeigt sich aber, wenn man jetzt zurück in die Quellen geht, und das ist das, was in den letzten, ja, so 5 Jahren begonnen wurde von der neuen Generation von Historikerinnen und Historikern, dass man sieht, dass Buckley zwar, nachdem sie ihm Niederlagen eingebracht haben, sich öffentlich von einigen extremen Elementen distanziert hat, aber hinter den Kulissen weiterhin die Beziehungen aufrecht gehalten hat und weiterhin versucht hat, so eine Art Sammelbewegung zu schaffen. Und ein Beispiel, weil es klingt jetzt alles so abstrakt, wie gesagt, William F. Buckley ist so der Gründervater, der Säulenheilige des modernen Konservatismus. Ja, so gediegen, so ein transatlantischer Akzent, relativ witzig, also so klassischer Public Intellectual. Der gründet die National Review als Magazin, was den Konservatismus so ein bisschen aus der Schmuddelecke rausholen soll. Also weil vorher gilt das nicht als, sage ich jetzt mal, so gediegenes Professorengerede, jetzt mit Beispiel AfD, sondern das ist eine Ideologie, die von Leuten vertreten wird, die zum Beispiel auch sich mit faschistoiden Elementen durchaus abgeben, auch öffentlich. So, das soll das jetzt also ändern. Also die National Review ist auch so eine Art PR-Maschine für diesen Konservatismus. Das soll es jetzt massentauglich machen, was es ja nicht ist. Und das gelingt auch so ein bisschen. Und dann kommt es aber in den 60er Jahren zum Bruch zwischen denen, die man in der Forschung so Ultrakonservative nennt, also die eben erwähnten, in Anführungszeichen, Spinner, und denen, die sagen, okay, na, wir müssen aber schon irgendwie uns im demokratischen Diskurs zumindest einen Platz frei halten und da können wir halt nicht ganz verrücktes Zeug sagen. Und dieser Bruch geschieht, weil Leute wie Buckley sagen, okay, die Bürgerrechtsbewegung hat erste große Erfolge erzielt. Wir können jetzt nicht mehr, wie Buckley übrigens noch 1957 getan hat, so Zeug schreiben wie, ja, die Südstaaten müssen sich an Apartheid Südafrika orientieren, weil da wohnen nun mal mehr Schwarze als Weiße. Und wenn die wählen, dann sind die ja mehr. Sondern man einigt sich darauf, okay, wir gehen Kompromisse ein. Wir reden stattdessen jetzt immer noch nicht von strukturellem Rassismus. Wir behaupten, das gibt's nicht, sondern wir reden von Farbenblindheit. Jeder kann was werden, wenn er sich nur an seinen Bootstraps hochzieht. Und diese Ultrakonservativen sagen aber, nein, 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 Amerika steht am Abgrund. Wir haben keine Zeit hier, das irgendwie in ein bürgerliches Gewand zu kleiden, sondern wir müssen jetzt richtig auf die Barrikaden. Und aus diesen Ultrakonservativen, also aus diesem gemeinsamen Pool, entwickelt sich dann die White Power Bewegung. Und so jemand wie William F. Buckley schreibt noch jahrelang sich Briefe mit dem Begründer der American Nazi Party, mit George Lincoln Rockwell, der, ich glaube mal, so ein halbes Jahr lang die National Review an College Campusen verkauft hat. Und man muss sich ja schon fragen, was denkt sich jemand wie Buckley, der als respektierter Vertreter eines salonfähigen Konservatismus gilt, was denkt er sich dabei, dass er diesen Nazi, also ne, er versucht dann, ihn irgendwie zu bekehren, hat auch was mit seinem katholischen Glauben zu tun, weil er also glaubt, er kann ihn irgendwie retten, aber vielleicht ist man ja doch auf derselben Seite eigentlich. Und dann sagt der Priester, den er geschickt hat, um mit Rockwell zu reden, sagt, nee, 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 das ist auch kein Neonazi, das ist ein Nazi, das ist das Original. Und das endet dann damit, dass Rockwell kurz bevor er von einem seiner eigenen Anhänger ermordet wird, dass er Buckley sagt, ja, ja, Bill, du wirst es nie verstehen, aber wir sind auf derselben Seite und wir sehen uns dann auf den Barrikaden. Also man sieht an der Geschichte, das ist jetzt nur ein Beispiel, dass wenn sich konservative Kräfte oder ein Teil dieser konservativen Kräfte in den USA, war es der definierende Teil, sich was davon versprechen, dass sie weiter Kontakt mit diesen Leuten haben, sei es, weil sie dann Zugriff auf ihre Netzwerke haben oder weil sie sich was davon versprechen, wenn sie so einen Typen vielleicht doch schaffen, wieder zurückzuholen, dann ist es leicht für dieses konservative Establishment, das Gefühl davon zu verlieren, wie sehr man das Ruder noch in der Hand hat. Und das sieht man, du hast eben die Tea Party erwähnt. Tea Party ist ein gutes Beispiel dafür, ne? Also da hatte sich eines der Probleme, die sich aus dieser Strategie ergibt, ist, Republikaner, je konservativer die Partei wird, Republikaner sind in den Vorwahlen darauf angewiesen, dass diese extremeren Stimmen, dass die Wahlkampf machen, dass die die Leute rausbringen. Und dann auch im Präsidentschaftswahlkampf, weil das sind die Leute, die hochmotiviert sind, auf die man sich verlassen muss. Das sind die Leute, die eigene Buchclubs haben, die eigene Veranstaltungen organisieren für Kandidaten.
Sehr gut vernetzt sind.
Genau, das ist so das Grassroots, was man braucht, ne? Und dann aber, sobald man dann den Präsidenten stellt im Weißen Haus, also das gilt von Reagan bis zu den beiden Bushs, diese Leute sind für diese ultrakonservativen und rechtsextremen Aktivisten eine Enttäuschung im Amt, weil sie halt nicht all das durchsetzen,
was man sich versprochen
genau.
hat.
Und dadurch kommen sich diese Leute mehr und mehr, ich weiß nicht, wie vulgär man sagt, veräppelt vor, ja?
Verarscht
vor, ja. Und das hat zur Folge, dass der Boden reif ist für ein populistisches Moment. Und das ist das, was sich in der Tea Party zum ersten Mal so wirklich so Bahn bricht. Ja? Die Tea Party richtet sich ja auch gegen das republikanische Partei-Establishment. Es gibt diverse Fälle, wo dann Republikaner Vorwahlen verlieren also republikanische moderate Kandidaten die eigenen Vorwahlen verlieren.
Weil sie von den eigenen Leuten sabotiert wurden.
Ja, weil die Tea Party so Robocalls loslässt, also so automatisierte anonyme Anrufe, wo dann erzählt wird, Kandidatin Deirdre Scott-Safava in New York ist eine Kindsmörderin, sie ist eine Ehebrecherin und eine Lesbe und all das, was ganz, ganz, ganz schlimm in diesem Weltbild gilt. Noch nicht mal in dem Gedanken, dass der extremere Kandidat bessere Chancen hätte. Die Tea Party Leute wissen, dass der extremere Kandidat, den sie haben wollen, dass der wahrscheinlich verliert. Und das ist in diesem Beispiel dann auch so, der verliert. Aber die Logik ist, es ist egal, ob diese Wahl jetzt erstmal verloren geht, weil es geht darum, hier ideologisch reine zu machen, ja? Also es geht darum, so eine Art ideologische Purity herzustellen. Und das ist das eigentliche Ziel. Also man wird die ganzen Rhinos, die Republicans in name only, wie eine Liz Cheney, bekannte liberale Liz Cheney.
Würdest du aber sagen, dass dann sowas wie Trump oder dann Höcke in der AfD oder solche Entwicklungen, dass das jetzt dann schon die Speerspitze ist oder ist das eine Zwischenentwicklung noch hin zu einer noch radikaleren Weltsicht, die sich dann als wählbar durchsetzt? Ja, das ist ja das Abgefahrene an dieser Entwicklung.
Naja, also ich sag mal, die Weltsicht dahinter, ob jetzt ein Höcke oder ein Trump, die unterscheidet sich ja nicht furchtbar. Ob das jetzt bei Donald Trump sich wirklich in einem gefestigten Weltbild äußert oder Donald Trump einfach das sagt, von dem er glaubt, dass es für Donald Trump am besten ist, ist dahingestellt. Aber Donald Trump ist zumindest umgeben von Leuten, die ja ein sehr detailliertes Papier online gestellt haben, knapp 1000 Seiten. Wenn jemand keine Abendlektüre hat, man kann sich das runterladen, ist kein Geheimnis, steht online. Project 2025, auf der Website der Heritage Foundation kann man sich das reinziehen, wo ganz klar steht, was man vorhat. Also auch das, was er ja in seinen Rallies erzählt, ne? Die größten Abschiebungen, die größten Deportationen überhaupt, 15 Millionen, mal sagt er Einwanderer, mal sagt er illegale Einwanderer, je nach Tageslaune, die er in Camps, in Lager stecken will. Und das ist ja nur der Anfang, ne? Bis hin zur Zerstörung des administrativen Staats, zur extremen Ausweitung von Exekutivmacht für den Präsidenten. Das ist natürlich für Trump die Motivation, ne? Aus dem Knast wegbleiben noch mal 4 Jahre und je nachdem, wie fit er dann noch ist, noch mal 4 Jahre oder für immer. Aber du hast gefragt, was dahinter, was hast du gefragt?
Nein, wir kamen jetzt eigentlich über die Kurve eingeflogen, ob Höcke, sich, ist es ein Zwischenschritt oder
so,
ist es
ja,
hin
ja, ja.
zu einem extremeren Weltbild?
Ich glaube, das ist schon ziemlich offen im ideologischen Endstadium, weil wie viel Radikalisierung ist da noch, ne? Also je nachdem, vor welchem Publikum man spricht, sagt man jetzt vielleicht noch nicht nur, weißes Leben ist lebenswert. Ich spreche in großen Anführungszeichen. Aber das ist ja das, was dahinter steckt.
Okay, jetzt haben wir also diese Entwicklung und die beobachten wir bei uns in Zügen auch schon. Jetzt hast du gerade das Heartland Institute angesprochen.
Also Heritage
Foundation. Heritage Foundation. Aber das Heartland Institute gibt's ja auch. Also das geht ja beides in die gleiche Richtung. Das sind, wenn du so willst, Thinktanks oder?
Genau, und Heartland macht noch mehr so Klimawandelleugnung und so. Das ist so deren.
Die nehmen sich ein Thema vor und dann schaffen sie dafür eine eigen angepasste Öffentlichkeit. Und irgendwie hat man noch nicht richtig gelernt, damit umzugehen. Ist mein Eindruck.
Ja.
Was kann man da aus Amerika lernen, um das vielleicht dann auch auf unsere Institutionen zu übertragen?
Also man kann aus den USA in Bezug darauf vor allem lernen, wie man es nicht macht. Weil um das zu verstehen, muss klar sein, warum es diese Thinktanks überhaupt gibt. Ne? Also die meisten von denen werden so in den späten 70er, 80er Jahren gegründet. Und der Grund, warum die amerikanische Rechte die gründet, ist folgender. Sie finden an Unis keine Wissenschaftler, die bereit sind, ihre wirtschaftspolitischen, umweltpolitischen Positionen zu unterschreiben. Und es ist blöd, wenn man öffentlichen Diskurs irgendwie dominieren will oder so wirken will, als hätte das irgendeine
fundiert.
Ja, genau. So, was macht man also? Man gründet Institute, die irgendwie gut und relativ harmlos, vielleicht auch ein bisschen öde und offiziell klingen. So was wie Council for National Policy, was kann das schon Schlimmes sein? Und dann winken da, und so muss man es ganz einfach sagen, winken da große Geldsummen. Das heißt, Wissenschaftler auf einem prekären Arbeitsmarkt haben hier einen Anreiz zu sagen, okay, du hast hier eine Stelle, such dir quasi einen Beat aus und da haust du ab und an ein paar Paper raus und dann kannst du auftreten in Medien, nicht als republikanischer Stratege, sondern als Senior Fellow der so-und-so Foundation, der Heritage Foundation, des Cato Institutes, gibt 1000 Beispiele. Die klingen auch alle irgendwie gleich und sehr unübersichtlich. die Unübersichtlichkeit ist bei Design, damit man schwerer
hat, das einzuordnen.
Genau. Und das funktioniert. Und das funktioniert deswegen, und das ist auch was wir auf Deutschland beziehen können, glaube ich, weil Reagan hat das perfektioniert, dass er etablierten Medienorganisationen ein Liberal Bias, also Linke voreingenommen hat oder Liberale voreingenommen hat. Ja, also die haben was gegen Konservative. Ja, ihr seid ja so links. Ne?
War das nicht auch Reagan, der diese Fairness Policy abgeschafft hat? Also in den USA musstest du ja immer relativ ausgewogen berichten.
Genau, 87 hat er die Fairness Doctrine abgeschafft, die in Bezug aufs Radio bedeutet hat, dass man, wenn man einen bestimmten politischen Standpunkt vertritt, man gleiche Sendezeit für die Gegenseite einräumen musste. Das lässt Reagan abschaffen und das macht dann die Karriere von so jemandem wie Rush Limbaugh, also der erste Radiotroll mit großem Einfluss, möglich, der dann seinen Einfluss nutzt.
Also Blaupause für Tucker Carlson, ja. Fox News, alles
und
was danach
und der halt
kommt.
Wirklich, weil manchmal Leute sagen, ja, was redest du denn da, so Radiomoderator, wie viel Einfluss kann der haben? Ne, der hatte so viel Einfluss, weil er halt zum Beispiel seinen Millionen Zuhörerinnen und Zuhörern gesagt hat, ja, am Dienstag wird im Kongress da und darüber abgestimmt, ruft in den und den Büros an und flutet die Anrufbeantworter damals noch mit Nachrichten.
Eigentlich der gleiche Mechanismus wie heute mit Social Media auch. Also Leute aktivieren und
du löst einen Shitstorm los, erwächst damit den Eindruck, dass es hier eine große Bewegung gibt, machst dem entsprechenden Politiker Angst, ich könnte vielleicht, wenn ich im Repräsentantenhaus in 2 Jahren wieder antreten muss zur Wahl, wird ein Problem, wenn die alle für meinen rechteren Gegenkandidaten stimmen. Spur ich besser. Und das ist auch jetzt nicht meine Interpretation, sondern als die Republikaner zum Beispiel 94 die Mehrheit im Repräsentantenhaus unter Newt Gingrich wieder gewinnen, ernennen sie Rush Limbaugh zum Ehrenmitglied dieses Kongresses, weil sie ihm die Mehrheit zu verdanken.
Dir verdanken wir es, Bruder.
So. Genau. Du hast es geschafft.
So, dann sind wir jetzt aber bei einem ganz wichtigen Part. Das ist ja genau das, was wir heute auch erleben. Es gibt diese Instrumentalisierung dieser Aufmerksamkeit, dieser Öffentlichkeit, die klein ist, aber den einen oder suggeriert, dass sie riesengroß ist. Dann sind wir bei der Rolle der Medien. Nächste große Institution. Da müssen wir uns wahrscheinlich selber auch an die Nase fassen, beide. Fass doch mal an deine zuerst.
Ja, also ich habe ja eben schon gesagt, wenn man Experten zitiert, zum Beispiel vor allem, auch das jetzt US-Beispiel, wenn man Experten zitiert aus Papern, die einem zugeschickt werden, die kostenlos sind vor allem, grundsätzlich, wenn man Experten zitiert, und ich kenne das, ich weiß, wie das ist, du hast noch so und so viel Stunden bis zur Deadline, dein Chef sagt, wir brauchen jetzt aber noch einen, der die Position vertritt, find irgendeinen und du musst irgendwie abgeben, du musst den Beitrag fertig machen und dann nimmt man halt jemanden. Aber du solltest trotzdem gucken, es klingt so banal, guck, aus welchem Stall der Experte oder die Expertin kommt. Und dann vielleicht nicht nur die erste Google-Seite gucken, sondern auch mal ein bisschen lesen. Wer steckt hinter diesem angeblich neutralen Think Tank, den ich hier
zitiere? Das spricht ja dann für eine Stärkung von Hintergrundberichterstattung, Investigation, also den Leuten die Möglichkeit zu geben, die Ressourcen zu geben, auch das zu tun,
aber, mit Journalisten. Aber selbst wenn ich einen, weiß ich nicht, 2 Minuten 30 Beitrag mache und ich brauche jetzt noch einen Experten, dann kommt es halt darauf an, wie ich dann jemanden darstelle. Wenn ich dann sage, hier so und so von einem konservativen Think Tank, klar, kann man machen, aber dann halt nicht wirtschaftswissenschaftliche Experte, als wäre das jemand, der aus einem Unibetrieb einfach kommt. Ja, also das ist zum Beispiel, das klingt banal, aber wie gesagt, wie oft ich schon gelesen habe, politische Think Tank oder sowas, wo man sagen kann, okay, es ist politikwissenschaftlich, steht da eine Agenda dahinter? Und wie gesagt, das war ja das Ziel. Das Ziel war, konservative und rechtskonservative Talking Points in den Mainstream-Diskurs zu schleusen. Und klar, wir haben hier eine nicht so ausgeprägte politische Infrastruktur in unserer Rechten. Aber auch hier lässt sich nicht von der Hand weisen, dass bestimmte Köpfe immer in bestimmten Formen auftreten und je nachdem, wo man sie auftreten lässt, mal mehr oder mehr weniger kontextualisiert werden. Zweiter Punkt ist, das ist das Einzige, würde ich sagen, was Medien 2016 aus der Trump-Berichterstattung, aus ihrer eigenen gelernt haben, ist kontextualisieren, wenn man rechtsextreme Akteure abbildet, weil man sie abbilden muss, weil sie zur Nachrichtenlage beitragen, dann halt nicht 2,5 Stunden Trump-Rede streamen, weil ist ein irres Spektakel, wer weiß, was er in der nächsten Minute sagt, die Leute schalten ein, sondern mittlerweile, wie gesagt, auch das, ne, die Latte ist unglaublich niedrig. Mittlerweile schaltet CNN dann manchmal nach 2 Minuten weg und ordnet das ein oder es gibt einen Fakt, aber auch da, dafür brauchst du halt die Ressourcen. Du brauchst dann jemanden, der, oder was heißt jemanden, du brauchst eigentlich ein ganzes Team, was dann live diese das Rede checkt.
Und auch das, so tief im Thema stecken, dass sie es auch relativ schnell können.
Das kann eine Person allein gar nicht leisten. Das ist genauso wie...
Aber ist das aber auch vielleicht Teil der Masche? Also das ist mein Eindruck manchmal, die Medien so zu überfordern mit Bullshit,
wenn das du ist so ja, möchtest. Das Steve Bannon-Motto ist Flood the Zone with Shit. Das ist übrigens auch dieselbe Masche.
Also Steve Bannon, langjähriger Berater von Trump, vielen Rechtskonservativen.
Genau, Steve Bannon ist schon rechtsextrem.
Oder er ist eigentlich das Mastermind auch hinter der ganzen Kommunikationsstrategie.
Und Steve Bannon ist derjenige, der, das schreibt der New York Times Journalist Jeremy Peters in seinem Buch Insurgency, der hat Bannon interviewt und dessen positiver Eindruck, dessen positive für ihn erste Assoziation, als Trump 2015 seine goldene Rolltreppe da runterkommt, ist, das ist Hitler. Das ist wie Triumph des Willens, Leni Riefenstahl. Das ist Steve Bannon, das ist Flood the Zone with Shit. Übrigens dieselbe Strategie, die der juristische Flügel dieser Bewegung nutzt. Nicht nur was Klagen gegen unliebsame Journalistinnen und Journalisten angeht, sondern auch was generell Fälle angeht, von denen man hofft, sie könnten vor dem obersten Gerichtshof landen. Also du schmeißt, wir sagen, so lange Scheiße an die Wand und du guckst einfach, was hängen bleibt. Und das funktioniert, weil es natürlich auch die etablierten Medieninstitutionen komplett überfordert. So viel Ressourcen hat ja keiner.
Aber wie lange noch überfordert? Weil wir kennen das halt schon viele Jahre.
Ja, das ist die große Frage. Wir kennen es schon viele Jahre. Also die Frage ist natürlich, wo soll das Geld herkommen? Ja, also ich glaube, ich kenne kein Medienhaus, wo ich sagen würde, ja, die haben es gerade richtig dicke, da läuft's rund.
Ja, das ist die konterkarierte Geschichte. Überall gehen die Kurven runter. Ja. Also wir haben immer weniger Geld für immer mehr, was zu leisten ist. Plus dann noch eben Online-Journalismus, das muss ja auch alles gemacht werden.
Genau, gerne dann noch umsonst dazu am besten. Und das ist halt ein großes Problem, weil da muss man einfach sagen, da fehlt dann das Geld. Und selbst wenn das Geld da ist, fehlt die Bereitschaft. Ich weiß nicht, ob es die Bereitschaft ist, die fehlt, das Problem zu erkennen und dann auch darauf zu reagieren in der Art und Weise, wie man berichtet. Das heißt zum Beispiel, das klassische Korrespondentenmodell, das funktioniert natürlich für so die klassische Nachrichtenberichterstattung. Aber ich kann doch nicht von, sagen wir mal, einem oder zwei Korrespondenten
erwarten. Genau, ich bin USA-Korrespondent.
Ja, du hast das ganze Land und dann musst du so Personal Interest Stories machen und dann sollst du aber auch wissen, was irgendein uraltes Senatsprozedere bedeutet.
Genau. Und St. Patrick's Day noch mit dem Hütchen auf dem Kopf.
Ja, genau. Und das alles aber zusammen und auf, das kann ja niemand leisten. Das kann ja nur schief gehen.
Lass uns mal noch über eine dritte wichtige Institution sprechen. Du hast es gerade schon so ein bisschen angedeutet, die Justiz. Also nehmen wir den Prozess von Donald Trump, wo es um diese falsch abgerechneten Schweigegeldzahlungen geht. Wir haben was erlebt jetzt hier in Deutschland mit Herrn Höcke, der vor Gericht stand, weil er quasi eine Formulierung benutzt hat, die früher von der SA benutzt wurde. Diese Prozesse, da ist ja auch dann die Diskussion. Trump inszeniert das als Hexenjagd auf ihn und er soll ja vom Wahlkampf abgehalten werden. Höcke hat auch sich da zum Opfer stilisiert. Was bringt so ein Prozess? Also wie kann eine Justiz lernen, damit umzugehen? Klar, sie muss dem Verdacht, ist es justiziabel, nachgehen. Aber auf der anderen Seite feuert es auch irgendwie zurück, das Ganze.
Also ich glaube, das Grundproblem ist, dass das rechtspopulistische Narrativ natürlich in beide Richtungen funktioniert. Wenn es keine Anklage gibt, habe ich nichts falsch gemacht. Wenn es eine Anklage gibt, wollen die mich jetzt politisch verfolgen. Und es gibt ja dieses Modell von der wehrhaften Demokratie. Da gibt es auch gerade ein neues Buch zu von Daniel Sieblatt und Steven Levitsky, die auch Wie Demokratien sterben geschrieben haben, beides Harvard-Profs, die sagen, einer der Möglichkeiten, wie eine Demokratie sich effektiv wehren kann, ist, dass sie die verfassungsrechtlichen Werkzeuge, die ihr zur Verfügung stehen, also jetzt Höcke Beispiel, dass er einen verbotenen SA-Slogan rausposaunt hat als Geschichtslehrer und sich damit nicht glaubhaft darauf stützen konnte, ich wusste das nicht, wie das jetzt, ich glaube, Kathy Hummels neulich getan hat in irgendeinem Instagram-Post. Ne? Da kann man auch sagen, vielleicht hat sie es nicht gewusst. Okay, bei Herrn Höcke weniger glaubwürdig. Allein, ich verstehe die Frage, ich kann das gefühlt nachvollziehen, die Frage nach, aber nützt ihm das denn nicht viel mehr, wenn er jetzt freigesprochen wird oder wenn dies oder wenn das? Das Problem ist, dass, wenn man die Frage überhaupt stellt, man sich automatisch in eine passive Haltung drängt. Weil, was ist die Schlussfolgerung? Klar, kann sein, jetzt Beispiel Trump, dass entscheidet eine Jury. Ja, es reicht, wenn da nur einer der Juroren sagt, nee, dann ist es eine Hung Jury und dann ist es vorbei. Das Problem ist, dass ein Rechtsstaat nur dann funktioniert, was ist das Problem? Das Sinnvolle an einem Rechtsstaat ist, dass er ja nur dann funktioniert, wenn er für alle gilt. Das heißt, wenn ich als rechtsextremer oder als rechtspopulistischer Akteur von Anfang an darauf zählen kann, dass die Angst vor meiner Reaktion und die meiner Anhänger darauf, dass man mir jetzt strafrechtlich oder zivilrechtlich auf die Pelle rückt, so groß ist, dass man es von vornherein lieber lässt, dann ist es ja noch viel mehr leidenlos. Also ich glaube, dass...
Also plädierst du für Durchziehen in jedem Fall und in aller Härte der Möglichkeiten, die ein Gesetz hergibt?
Ja, und ich meine, in den USA sehen wir ja, was passiert, wenn das nicht geschieht. Es gibt ja, ich glaube, Abschnitt 3 des 14. Zusatzartikels der Verfassung verbietet es Leuten, die ihren Amtseid verletzt haben, indem sie an einer Insurrection, an einem Aufstand, an einer Verschwörung gegen die Vereinigten Staaten teilgenommen haben, erneut ein politisches Amt irgendeiner Form zu ergreifen. Das ist die Lehre aus der Geschichte, damit man keine ehemaligen konföderierten Generäle als potenzielle Regierungsmitglieder hatte. Der aktuelle Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten hat, und im Übrigen nicht nur die rechtskonservative Mehrheit, sondern alle 9 Richterinnen und Richter, inklusive der 3 Liberalen, haben gesagt, na, nee, das können wir jetzt doch nicht anwenden, um ihn in einem Staat vom Stimmzettel zu streichen, weil daraufhin wären ja diverse andere Fälle gefolgt, wo man versucht hätte, ihn von Wahlzetteln zu streichen. Und da ist quasi genau diese Denke, zumindest bei den 3 liberalen Richtern, hat dazu geführt, dass er gesagt hat, nee, lieber nicht, weil das hätte, natürlich, das hätte wahrscheinlich politisches Chaos zur Folge gehabt. Aber das kann ja nicht bestimmen, wie Recht ausgelegt wird. Und deswegen, es fand ich faszinierend und beunruhigend, das zu verfolgen. Auch, ich bin keine Juristin, aber unter US-JuristInnen, die halt gesagt haben, das ist eindeutig. Und jetzt zum Beispiel die Argumentation zu sagen, na ja, in dem Absatz steht, darf dann kein Officer of the United States sein. Und ob ein Präsident jetzt ein Officer ist, aber das historische Argument ist völlig klar. Wenn du an einem Aufstand beteiligt warst, darfst du auch nicht der Oberbefehlshaber der Streitkräfte werden. Alles andere wäre wahnwitzig. Insofern muss man sagen, wehrhafte Demokratien sollten die Möglichkeiten nutzen, die ihr zur Verfügung stehen.
Annika, wie enden wir das Ganze jetzt?
Aber ja.
Bei dem, was du geschrieben hast und so, man hat schon manchmal den Impuls gehabt, jetzt lege ich mich mal kurz in Embryonalhaltung unter den Tisch.
Weil manchmal hilft das.
Aber es ist ja trotzdem so, dass man sagen muss, da steht ja viel auf dem Spiel. Also wenn das schief läuft in Amerika, dann sind wir bei der nächsten großen Institution, die kippen könnte, die NATO. Das ist in dieser Weltsituation aktuell, das ist ja das große Thema. Wo schöpfst du denn noch deinen Optimismus raus?
Ja, Optimismus ist stark formuliert. Ich glaube, was zumindest mir innerlich hilft, ist, sich daran zu erinnern, dass diese Politik, diese menschenfeindlichen Ansichten, die Trump vertritt, nicht von einer Mehrheit der Amerikanerinnen und Amerikaner vertreten werden. Inwiefern das an der Wahlurne hilft, weil man keine Mehrheit mehr braucht? Klammer zu. Aber ich habe ja Hoffnung versprochen.
Und hast sie schon wieder eingefangen. Aber okay,
ja, ich bin mal gespannt, wenn du noch die Kurve wieder kriegst. Mit dem Hintern einreißen. Ja, das ist halt das Blöde an der Realität. Ne? Man kann nicht so ganz ihr ausweichen. Aber wie gesagt, es ist noch eine Weile hin und ich bin zumindest jetzt etwas optimistischer als noch vor ein paar Wochen, dass die Demokraten im Wahlkampf einen schärferen Ton anschlagen, dass erheblich mobilisiert wird. Ob es reicht oder nicht, es wird knapp, so oder so. Aber es wird knapp heißt auch, es ist zu schaffen.
Den nehme ich mit. Und jetzt, ich sehe nämlich schon an dem Blick Luft holen und dir das leichte Stirn runzeln, dass du das schon wieder einfangen wolltest. Annika, zum Schluss, was wir bei jeder Gast bei uns immer noch macht, bist du ein Musikmensch oder du bist wahrscheinlich ein Podcastmensch erstmal?
Podcastmensch schon eher.
Aber hast du so einen Motivationssong, den du manchmal hörst? Wo du sagst,
Song? Ja. Ich höre beim Putzen Udo Jürgens, der Teufel hat den Schnaps gemacht.
Den packen wir drauf. Und was hat dich denn in letzter Zeit so wahnsinnig... Und danke für diese Offenheit. Das ist so schön, dass du das mit uns teilst. Und was hat dich in letzter Zeit so wahnsinnig... Irgendwas inspiriert, wo du sagst, das war wirklich toll, was du gelesen hast, gesehen hast, gerochen, wahrgenommen, gegessen, whatever. Jede Erfahrungsebene zählt.
Ich habe zum ersten Mal, also jetzt inspiriert auf sehr Basisebene, aber ich fühlte mich danach sehr gut, ich habe zum ersten Mal Zimtschnecken gebacken, die nicht trocken waren. Ich koche nicht gerne, aber backen kann ich. Und die waren sehr gut.
Und als netter Gast hättest du natürlich dann heute so eine mitgebracht.
Es ist zu warm. Also aber ich hätte
sie trotzdem nie gegessen. Und das allerletzte noch so ein To-Do. Wir haben immer To-Dos, also Dinge, die man selber tun kann. Mhm. Wo kann jeder morgen anfangen, um starke Institutionen vielleicht auch zu fördern, zu supporten oder vielleicht selber irgendwas mit vorwärts zu bringen?
Wenn ihr in eurem Freundes- und Verwandtenkreis Sachen hört, von denen ihr wisst, ja, das ist jetzt so ein rechtes Narrativ, auch wenn ihr in dem Moment der Onkel am Geburtstag, irgendwer auf dem Hundeplatz, der euch von der Seite anquatscht, egal worum es geht, egal was für eine Form von Desinformation es ist, egal ob es aus Überzeugung ist oder ob da einer sagt, ich habe da mal was gelesen, auch wenn ihr in dem Moment überhaupt keinen Nerv habt, ist es entschieden wichtig, da dagegen zu halten und zu sagen, okay, wo hast du das denn her? Worum geht's dir hier eigentlich dabei? Weil relativ oft merkt man dann, dass es eigentlich nicht um die Sache geht, sondern eigentlich um ein Gefühl dahinter geht. Und das ist dann auch die Ebene, auf der man weiterhin Kanäle offen lassen kann. Das ist auch beispielsweise, wenn man mit Leuten zu tun hat, die an Verschwörungstheorien oder sowas glauben, dass man versucht, die menschliche Ebene zu bewahren, aber gleichzeitig eben auch sich bewusst abzugrenzen von Inhalten, die rechts sind, die wissenschaftlicher Bullshit sind. Organisiert euch, wenn es bei euch Nachbarschaftsvereine gibt, geht da rein. Wenn ihr eine Partei findet, von der ihr sagt, jo, das ist es, macht das. Aber es ist nicht nur an Parteien gebunden. Also alles, was irgendwie zivilgesellschaftliches Engagement fördert, beteiligt euch, auch wenn ihr K.O. seid und viel zu tun habt.
Passend zum Motto hier auf unserem Aufzeichnungsort der Republika, who cares?
Genau,
also wer kümmert sich?
Ja. Ja,
hast einen schönen Bogen geschlagen. Annika, ich sag vielen herzlichen Dank, dass du heute da warst und mir die Zeit genommen hast.
Ja, gerne.
Dankeschön.
Ciao.
17 Ziele, der Podcast von Engagement Global im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Moderation Kati Gallus, Felix Seibert-Deiker und Donja Farahani. Produktion und Schnitt auf die Ohren.